Warum ich auf Gott aufmerksam mache. Die Carabinieri kamen später noch einmal wieder, um mich zu kontrollieren. Was sie erneut in Trab gesetzt hatte, wusste ich nicht. Aber nun konnte ich ganz beruhigt ein Zertifikat vorweisen. Es gibt in Mailand eine private Universität, die sich mit Pranatherapie und Physioenergetik befasst und dieses Berufsfeld in Italien salonfähig gemacht hat. Jeder, der dort seine Kurse erfolgreich absolviert, wird beim Amtsgericht in Mailand eingetragen und kann tätig werden. Irgendwie hatten die Forscher von meiner Arbeit erfahren und waren interessiert, mich kennenzulernen. Ich meinerseits hatte das größte Interesse daran, in Ruhe für die Hilfesuchenden tätig werden zu können. Und wenn eine Prüfung mir künftig den Rücken von amtlichen Nachstellungen freihalten würde, umso besser. Aus meiner Sicht war es keine richtige Prüfung, denn man verlangte zum Beispiel keine Heilung unter Aufsicht, zumindest nicht von mir, weil ich damals in Fachkreisen schon einen Namen hatte, sondern beschäftigte sich intensiv mit dem Messen von Energien und mit der Beschreibung von Energiefeldern. Gut, mir kam das entgegen, hatte aber mit meiner Tätigkeit nichts gemeinsam. Die Fähigkeiten, die ich bekommen habe, stufe ich weit höher ein als das, was die Mailänder unter Prana-Therapie verstehen. Ich bestand also die sogenannte Prüfung mit Glanz und Gloria und erhielt die entsprechende Urkunde, was mir meine Arbeit in Südtirol schon erleichtert hat. Wirkliche Hilfe, ich meine geistigen Beistand, erhielt ich glücklicherweise auch. In Seis war mir der ortsansässige Priester nicht so wohlgesonnen. Doch ich wurde nach Maria Weißenstein geführt, einem Kloster der Serviten, dem Orden der Diener Mariens, in dem ich mich als glühender Marienverehrer besonders wohlfühlte. Papst Johannes Paul II. Hat Maria Weißenstein, das er besucht hat, sogar zum heiligen Ort erklärt. Ich lernte dort Pater Mario kennen, einen Italiener, der sehr gut Deutsch sprach. Er wurde für die Zeit in Südtirol mein Beichtvater. Mit ihm konnte ich über alles sprechen. Ich war glücklich, dass ich jemanden gefunden hatte, der Verständnis für meine Situation hatte, der mir glaubte und, was noch wichtiger war, bereit war, mir zu helfen. Wenn ich mal ein Seelenleid hatte, rief ich ihn an, ob er Zeit habe. Dann bin ich eineinviertelstunde bergauf und bergab die ganzen Serpentinen entlang ins Kloster gefahren. Dort fühlte ich mich zu Hause. Da war Wärme, da war Liebe, da war einfach all das, was ich brauchte. Und immer wurde ich von wunderbaren Düften begleitet. Pater Marius' Vertrauen war so groß, dass er mir für kranke Kinder, die nicht zur Heiligen Messe gehen konnten, die Kommunion mitgab. Die durfte ich ihnen dann geben. Nun mag man einwenden, das sei nicht meine Aufgabe. Ich meine doch. Allein deshalb, weil mich Pater Mario beauftragt hatte, zum anderen, weil ich es als meine Pflicht ansehe, Wege zum Glauben und zu Gott aufzuzeigen, und mache auch keinen Hehl daraus. Schon in der ersten Besprechung mit jeder neuen Gruppe von Hilfesuchenden erkläre ich bin praktizierender Katholik, ich liebe meinen Gott, ich liebe Jesus Christus, ich liebe die Mutter Gottes, ich liebe Padre Pio. Ich liebe alle Heiligen, denn die Heiligen sind für mich der Rettungsanker meiner Seele. Dann mache ich deutlich, dass ich selbstverständlich versuchen werde, jedem Menschen zu helfen, ob er nun gläubig oder nicht gläubig ist. Und dass ich nur Werkzeug sein darf. Denn die Entscheidung, wann die Lebensuhr abgelaufen ist, trifft allein unser Herrgott. Vielleicht kann ich ihn durch meine Bitten und Fürbitten überreden, die Lebensuhr noch ein Stückchen zurückzustellen. Sein Wille geschehe. Jeden Morgen nach dem Frühstück bete ich für die Hilfesuchenden und bete mit ihnen zusammen in der ersten Sitzung. Geliebter Herr Jesus Christus, du sagtest einmal, wenn mehr als zwei in meinem Namen versammelt sind, dann wirst du unter ihnen sein. Wir sind heute hier in deinem Namen versammelt und wissen, dass du unter uns bist. Und darum bitten wir dich für alle, für die, die hier versammelt sind und diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht bei uns sein können, gib uns die letzten Plätze in deinem Paradies, aber dafür die ersten in deinem Herzen. Jedem zeige ich einen Weg auf. Ob man ihn geht oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Doch ich fühle mich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass ich tausende von positiven Erlebnissen mit Gott haben durfte. Ich möchte gerne meinen Nächsten an meinem Glück teilhaben lassen. Auch er soll sich erfreuen, denn der Himmel ist für alle da. Natürlich mag es den einen oder anderen geben, der, warum auch immer, christliche Anregungen nicht aufgreifen mag. Vielleicht horcht er aber auch in sich hinein. Vielleicht fragt er sich auch, warum er bisher nicht glücklich war. Und vielleicht findet er für sich einen Weg zum Guten. Viele Skeptiker kamen angesichts der Besserungen oder Geheilungen, die sie an sich oder in der Gruppe erlebten, ins Grübeln. Was ist denn los? Der redet immer von Gott und Jesus Christus und Mutter Gottes, steh uns bei, Padre Pio, hilf uns. Und dann treten während der Behandlungen diese unerklärbaren Düfte auf. Ich weiß, das ist für manche schon starker Tobak. So mancher fand zu unserem Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat, zurück. Wie Inge P., die vor 25 Jahren aus der Kirche ausgetreten war. Durch das Vaterunser, das wir gemeinsam gebetet hatten, und durch intensive Beschäftigung mit meiner Interpretations-CD des Vaterunsers, sah sie ihr Leben wie in einem Spiegel, erinnerte sich an ihre christlichen Pflichten und nahm sie fortan wieder ernst. Sie schrieb mir einen Brief und bedankte sich, dass sie einen Weg gewiesen bekam, dass sie erkennen konnte, dass es noch mehr gibt als uns kleine Wesen. Eine andere schöne Geschichte ist die von Hans F., einem Patienten in Südtirol. Auch wenn er evangelisch getauft worden war, so hatte er mit dem Glauben offenbar seine Schwierigkeiten. Irgendwie schlich er immer umher. Einmal meinte er, dass es mit dem Glauben ja so eine Sache sei, er wisse nicht so recht, was davon zu halten sei, und kam immer mehr in einen Zwiespalt, was sicher auch an dem Film über Padre Pio und einem zweiten über verschiedene Marienerscheinungen lag, die ich jeder Gruppe zeigte. Nun freut mich ja nichts mehr, als wenn ein Mitmensch den Weg zurück zum Herrn findet. Also setzte ich bei Hans F. noch eins drauf und schenkte ihm eine kleine Marienstatue. Nun kam der arme Kerl völlig in die Zwickmühle, wie er mir später erzählte. Nehme ich die Figur mit nach Hause? Was soll denn meine Frau von mir denken? Ihm war so unwohl mit dem Geschenk, dass er beschloss, es wieder loszuwerden. Er sagte sich, dem Drewermann kannst du sie nicht zurückgeben, dann ist er beleidigt. Ist ja eine Marienstatue. Die gehört eigentlich in die Kirche. Also packte er die Figur in eine Plastiktüte und ging zu der alten Kirche, einer schnuckligen kleinen Kapelle. Doch, so berichtete er weiter, er kam nicht rein. Da fegte einer ständig vor dem Eingang. Er fühlte sich beobachtet, ging weg, hörte das Kratzen des Besens nicht mehr und ging wieder hin. Sofort tauchte vor dem Eingang der Mann mit dem Besen wieder auf. Nun wollte Hans auch nicht demonstrativ verlangen, dass er ihn mal in die Kapelle lassen solle. Also lenkte er seine Schritte in Richtung der großen Kirche von Seis, die sich gegenüber der Kapelle befindet. »Ich gehe durchs Portal«, erzählte Hans, »sitzt da eine Frau und betet. Wieder fühlte ich mich beobachtet und wieder konnte ich die Statue nicht aus der Tüte holen und abstellen. Ich sah mich in der Kirche um und entdeckte ein Seitenportal. Prima, wenn ich da durchgehe, kann mich die Frau nicht sehen. Also wieder raus, ums Gebäude zum Seitenportal, Tür geöffnet, sitzt die Frau nun in einer Bank in der Nähe dieses Eingangs.« Kurzum, er versuchte den ganzen Vormittag die Figur loszuwerden. Vergebens, denn stets fühlte er sich beobachtet. Verzweifelt gab er sein Vorhaben auf. Er hatte das Gefühl, dass ihm irgendjemand deutlich machen wollte, dass er seine Maria sowieso nicht loswerden würde, und nahm sie schließlich mit nach Hause. Später, so berichtete Hans weiter, habe ihm die Geschichte doch sehr zu denken gegeben. Wieso fegte da einer ständig in der Gegend umher, obwohl es nichts mehr zu fegen gab? Warum saß die betende Frau immer so, dass sie ihn sehen konnte? Aus dem Grübeln heraus wuchs Interesse und Neugier. Er hat in der Folgezeit das Padre Pio-Büchlein mehrmals gelesen und sich viel Literatur über die Mutter Gottes besorgt. Irgendwann ist er ein so überzeugter Marienverehrer geworden, dass er gar nicht anders konnte, als in einem Berliner Kloster einen Pater zu bitten, ihm Kommunionunterricht zu erteilen. Er wollte konvertieren. Das war für ihn beschlossene Sache. Dann besuchte Hans ein halbes Jahr lang den Kommunionunterricht und betete am Weißen Sonntag, eine Woche nach dem nächsten Osterfest, als gestandener Mann inmitten von Kommunionkindern des üblichen Alters, am Altar. Es heißt nicht grundlos, die Wege des Herrn sind wunderbar.